Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Sie sind im Konzert im Deutschlandfunk Kultur mit uns bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Wir senden live ein Konzert, das um 19 Uhr begonnen hat in der Stadtkirche Ludwigslust. Beginnt jetzt eine Pause. Danach stehen noch je eine Sinfonie von Georg Anton Bender und Antonio Rossetti auf dem Programm. In unserem Pausenbeitrag werden Ihnen gleich die beiden Gäste hier in der Stadtkirche Ludwigslust Rede und Antwort stehen. Ich konnte mit dem Dirigenten Marc Rode und mit dem Solisten Stephen Watts kurz vor dem Konzert in Ludwigslust sprechen. Außerdem werden Sie auch noch einen Fachmann für die Pflege der mecklenburgischen Musiktraditionen hören, Thomas Wendorf, sein Name. Er ist aktiv bei den Festspielen beim Musikverein Mecklenburg-Vorpommern und arbeitet hauptberuflich beim Norddeutschen Rundfunk. Begrüße ich zum Gespräch Marc Rode, den Generalmusikdirektor des Mecklenburgischen Staatstheaters und damit auch Chef der Staatskapelle. Früher hieß das ja Hofkapelle und das ist an so einem Abend doch wichtig zu sagen, weil wir ganz tief in die Vergangenheit der örtlichen, aber auch vielleicht nordeuropäischen oder zentraleuropäischen Musikgeschichte eintauchen mit diesem Programm. Wir haben angefangen mit Johann Christian Hertel, dem Vater oder Begründer einer gewissen Dynastie hier in Mecklenburg, dann Michael Haydn, der war nie hier, haben wir ja gerade schon mit Stephen Watts besprochen. Zumindest gibt es keine Zeugnisse. Er ist uns hier nicht begegnet. Aber dann geht es im zweiten Teil weiter mit Musik, die doch irgendwie hier eine Beziehung hat. Und wir enden ja mit Antonio Rossetti, der hier gelebt, gewirkt hat und auch hier gestorben ist. In Ludwigslust selber. Aber Sie kommen ja mit Ihrem Orchester aus Schwerin. Wie wichtig ist diese Musikpflege für Ihr Orchester, für das Repertoire und was haben Sie machen müssen, um sich jetzt für dieses spezielle Konzert hier an einem Ort, wir sehen ja die Bühne auch in unserem Ü-Wagen schon aufgebaut, es ist fast so eng wie im Orchesterkram, wie haben Sie sich darauf vorbereitet, auf dieses besondere Konzert?
Ja, es ist sogar noch enger als im Orchestergraben, muss man sagen. Also wir puzzeln hier wirklich, um überhaupt unsere kleine Besetzung unterzubringen. Die Mecklenburgische Staatskapelle, Sie haben es gerade gesagt, die sind hier in Ludwigslust auch als Hofkapelle ansässig gewesen. Das hat mit der Geschichte zu tun, wie die mecklenburgischen Fürsten eben ihre Hauptsitze sozusagen zwischen Schwerin und Ludwigslust hin und her verlagert haben. Die Kapelle ist seit sehr, sehr langer Zeit dabei gewesen. Wir haben letzten Sommer 460 Jahre Mecklenburgische Staatskapelle bzw. Hofkapelle gefeiert. Das heißt, die Musikerinnen und Musiker dieses Orchesters blicken mit großem Stolz auf diese sehr lange und reiche Tradition zurück. Und daraus begründet sich natürlich auch, dass wir sehr gerne jedes Jahr hier im Sommer dieses Konzert in der Schlosskirche spielen.
Die Schlosskirche ist eigentlich ein Ort für sakrale Musik. Nun haben wir heute eigentlich etwas, was mehr in der herzöglichen, fürstlichen Kammer stattgefunden hat oder eben im kleineren Hofrahmen auch nicht zu großen Feiern oder ja, was weiß man über das Entstehen dieser Werke jetzt? Wir haben den Abend begonnen mit dieser Ouvertüre oder Ouvertüren-Suite noch von Johann Christian Hertel eher im älteren Stil und kommen ja dann doch in die Mozart-Zeit im zweiten Teil.
Richtig, also über die Entstehung dieser Werke etwas herauszufinden ist sehr, sehr schwierig. Wir haben das Material bei uns in der Bibliothek gehabt und gefunden und man muss sehr, sehr tief in die Musikhistorie eintauchen, weil es gibt natürlich, wenn man so die musikwissenschaftlichen Arbeiten sich anguckt, die berühmten großen Komponisten sind sehr, sehr gut erforscht. Wenn man sich etwas abseits begibt, dann muss man wirklich Spezialisten suchen und Spezialisten finden, die sich damit auskennen. Also das ist eine ganz spannende Sache eigentlich, eine ganz spannende Forschungsarbeit.
Wie wählen Sie denn aus? Also gibt es quasi in der Staatskapelle einen Kern von Leuten, die gern dieses Repertoire spielen und die sich dann auch mit historischen Techniken beschäftigen?
Ja, wir haben speziell einen Geiger, der sich sehr, sehr ausgiebig damit beschäftigt und beschäftigt hat. Und wir sind jetzt gerade mit ihm gemeinsam auch dabei, das Programm für die nächste Spielzeit schon wieder zusammenzustellen. Und der verbringt unglaublich viel Zeit im Stadtarchiv und leistet unheimlich wertvolle Arbeit. Und es ist aber tatsächlich so, dass die Kollegen in der Kapelle eigentlich alle sich irgendwo mit diesem Repertoire auch identifizieren und sagen, ja, das ist unsere Vergangenheit, das ist unsere Musik.
Wir kommen dann zu Georg Anton Bender im Beginn des zweiten Teils. Eine Sinfonie von, glaube ich, 30 oder 40 oder man weiß es ja immer nicht genau, ob alle dann von diesem Komponisten oder doch von jemand anders sind, zumal die Namen ja oft auch familiär weiterverbreitet sind. Es gibt immer Brüder, Väter, Söhne, die auch europaweit gewirkt haben. Wie sind Sie auf diese Symphonie jetzt gekommen? Was können wir da erwarten von der 11. Symphonie von Georg Anton Bender, der ja in gewisser Weise schon bekannt ist als der Schöpfer des Melodrams?
Also ich bin von diesem Stück sehr angetan gewesen, weil es einen ganz ungewöhnlichen langsamen Satz hat. Der ist unheimlich lyrisch und persönlich und die Musik spricht sehr, sehr deutlich. Und das fand ich faszinierend. Ein spritziger Kopfsatz, dann dieser wirklich sehr getragene, traurige, langsame Mittelsatz und dann kommt ein lustiges Minuett wieder zum Kehr aus. Das ist eine sehr komprimierte, sehr kleine, aber unheimlich schöne, in sich geschlossene Musik und deswegen haben wir das ausgewählt.
Und dann gibt es den Antonio Rossetti, den Ludwig Luster Komponisten zum Schluss, der hierher gekommen ist, weil er hier mehr Geld bekommen hat als in seiner vorigen Kapelle in Oettingen-Wallerstein. Im nördlichen Bayern heute gelegen. Aber er ist, glaube ich, hier auch ganz glücklich gewesen. Aber ist diese Sinfonie jetzt, die Sie ausgesucht haben, kann man sagen, die ist wirklich auch hier entstanden? Oder ist das auch schon Material, was er schon in Paris vorgestellt hat oder auch aus Oettingen-Wallerstein mitgebracht hat?
Diese Sinfonie ist auf jeden Fall vor der Mecklenburger Zeit entstanden. Aber dennoch, auch wenn er nur die 3 Jahre hier war, er war so prägend, dass wir ihn doch dann gerne als Mecklenburger Komponisten einfach auch mitrechnen und mit dieser Legitimation die frühere Sinfonie auch spielen, die hier sicherlich aber auch erklungen ist zu seinen Zeiten.
Er ist ja bekannt dafür, dass er aus dieser Praxis kommend sehr gute Musiker schon in Oettingen-Wallerstein zur Verfügung hatte und dann sicherlich hier partiell auch. Rossetti war bekannt dafür, dass er eben hervorragende, vor allem Bläser hatte. Begegnet uns das in dieser Symphonie auch? Also diese besonderen Ideen, um Horn, um Oboe, um Flöte ins Orchester einzubinden oder besondere Passagen vorzusehen?
Das würde ich bei dieser Symphonie nicht im Fokus sehen. Die Symphonie ist für die Streicher relativ virtuos. Die Bläser sind ja mit dabei in einem für die Zeit eigentlich gewöhnlichen Holzbläsersatz. Also wir haben ganz klein, wir haben 2 Hörner und 2 Obonen mit dabei, aber die fügen sich in dieses Konstrukt sehr rund ein, ohne dass sie große solistische Aufgaben übernehmen.
Was würden Sie allgemein sagen zu diesem Repertoire? Ist das jetzt nur regional von Bedeutung oder kann man sagen, es ist auch Musik, die europaweit auch damals Interesse gefunden hat und ihre Eigenheiten und Eigenarten und auch ihren besonderen Wert hat und deshalb auch heutzutage verdient, europaweit, weltweit wahrgenommen zu werden?
Ich denke, jedes Musikstück ist es wert, angehört zu werden. Und die Musik gehört natürlich hier zum Teil historisch her. Auf der anderen Seite finde ich es eben wichtig, solche Sachen zu spielen, weil mit dem Musikmarkt, wie wir ihn heute haben, eigentlich eine Einengung des Repertoires einhergeht. Und die weniger beleuchteten Komponisten, deren Namen man unter Umständen vorher auch nicht gehört hat, also ich bin relativ sicher, dass wenige Hörerinnen oder Hörer Georg Bender bis jetzt bewusst wahrgenommen haben, das trotzdem einfach mal auf sich wirken zu lassen und dann gerade dann zu gucken, was war das eigentlich für eine Welt, in der die gelebt haben, die Reise haben gesagt, Rossetti ist hergekommen, weil er hier besser bezahlt wurde. Das sind ganz andere Verhältnisse und ich finde es einfach spannend, sich in so eine andere Welt ein bisschen hineinzuhören, in das Lebensgefühl vielleicht ein bisschen hineinzuhören und das für sich zu entdecken. Ob es jetzt das ganz große Repertoire ist, was jetzt dann exklusiv von Firmen wie Sony aufgenommen wird, ich glaube es nicht. Aber es hat absolut eine Berechtigung und einen Platz in unserem Repertoire.
Ich glaube, Sie machen persönlich auch sehr viel neue Musik. Ist das etwas, was man heute eigentlich auch wieder bräuchte, dass es Komponistinnen und Komponisten gibt, die ja vor Ort präsent sind und dann eine ganze Saison oder länger auch ein Ensemble, ein Haus prägen und mit ihrem Schaffen also auch angebunden sind an das Publikum und vor Ort präsent sind und nicht dieses Jet-Set, das man jetzt in Schwerin und in Flensburg das spielen muss, was in New York und in St. Petersburg gespielt wird.
Das ist richtig. Das ist etwas, worüber wir auch nachdenken. Also wir haben jetzt seit einigen Jahren das Konstrukt, dass wir einen Artist in Residence hier haben. Ich suche im Moment gerade danach, eventuell eine Komponistin oder einen Komponisten in dieser Art an das Haus zu binden. Der Spagat, den wir bei der Entwicklung der Programme machen müssen, ist natürlich der, dass man gerade in den heutigen Zeiten als staatlich finanzierter Kulturbetrieb schauen muss, dass man eine gute Balance bekommt zwischen der Saal ist voll und auf der einen Seite und auf der anderen Seite wir machen Kunst nur um der Kunst willen und fördern das Zeitgenössische und fördern das, was uns als Künstler interessiert. Also diese Balance zu halten, das ist eben die Aufgabe. Und man muss sein Publikum, denke ich, schrittweise heranführen daran, dass man sagt, das ist neue Musik und das sind Komponistinnen und Komponisten, die leben und mit denen man sich unterhalten kann und die spannende Persönlichkeiten sind. Und die Musik, die diese Menschen schreiben, ist aber kein Schreckgespenst, weil es modern ist, sondern es ist spannend und es ist interessant. Und diesen Weg gemeinsam zu gehen, das ist eine Herausforderung.
Kann man sich vorstellen, dass diese Menschen, die hier zum Beispiel in Ludwigslust gelebt haben, in diesen kleinen Häusern hier um die Stadtkirche, ehemalige Schlosskirche und das Schloss herum auch in die Konzerte gekommen sind? Was wir ja heute eigentlich anstreben, dass diese Musik mit einem hohen Qualitätsanspruch für alle sein muss.
Ich bin sicher, dass sie dieser Musik in der Kirche zumindest begegnet sind. Abgesehen von den Themen war ja die Musiksprache auch in der Kirche irgendwo eine ähnliche. Also ich bin sicher, dass sie dort in den Genuss dieser Musik gekommen sind. Allerdings die Stücke, die wir jetzt heute Abend spielen, sind wahrscheinlich weniger von den Menschen hier vor Ort gehört worden. Einfach weil das dann die fürstlichen Konzerte waren für die Fürstenfamilie und einen geschlossenen kleinen Kreis. Insofern ist das eine schöne Entwicklung, dass wir das heute allen zugänglich machen können.
Vielen Dank, Marc Rode. Mit dem Generalmusikdirektor haben wir hier gesprochen in der Konzertpause im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind zu Gast bei den Musikfestspielen Mecklenburg-Vorpommern in der Stadtkirche Ludwigslust. Und Ludwigsluster Klassik ist das Konzert überschrieben. Und ich begrüße jetzt noch hier zum Abschluss der Konzertpause Thomas Wendorf. Er ist einer der Initiatoren dieser Pflege sozusagen dieses musikalischen Erbes. Was man vielleicht unter dieses Label Ludwigsluster Klassik tun kann, hat man früher darüber so gesprochen, Thomas Wendorf? Und vielleicht sagen Sie erstmal, wie Sie verbunden sind hier mit dem Festival und mit dieser Musikpflege.
Ja, ich bin im Moment Mitglied im Aufsichtsrat der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern vor einem bestimmten Hintergrund. Ich bin sozusagen die Stimme der Musik aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Vorsitzender des Musikvereins Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben im Vorsitz immer mal wieder gewechselt, aber diesem Verein, man darf vielleicht auch sagen, einem der ältesten Vereine in Mecklenburg-Vorpommern, machen wir seit Anfang an, kümmern wir uns um die Pflege und Förderung der Musik. Damals hieß es noch Mecklenburg und Vorpommern, da gab es das Land Mecklenburg-Vorpommern noch gar nicht so. Und es gibt ja bestimmte eigene Musiktraditionen, auf die wir uns hier berufen. Das ist zum Beispiel die Hofkapelle, das ist die Domkantorei in Schwerin. Das sind die Musikfeste bürgerlichen Ursprungs im 19. Jahrhundert, wo Brahms und Mendelssohn da waren. Das ist in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine bestimmte Pflege von zeitgenössischer Musik am Schweriner Theater, was wirklich sehr großartig war. Und das sind so Traditionslinien, auf die wir uns berufen. Und wo für uns ganz wichtig war, daran anzuknüpfen mit einem eigenen Musikfest. Das hieß damals Musiksommer Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir ja partnerschaftlich zusammengegangen unter das Dach der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Das schien allen richtig und auch der richtige Weg zu sein, weil die Festspiele doch eine sehr große Ausstrahlkraft für Mecklenburg-Vorpommern gewonnen hatten. Auch weil die Festspiele ein eigenes Konzept verfolgt haben mit größeren repräsentativen Konzerten, Künstlern etc. Aber wir haben versucht, die Dinge in die Festspiele mit reinzubringen, die uns als Musikverein sehr wichtig waren. Das sind die Jugendensemble aus dem Land, bestimmte Reihen, die wir initiiert haben mit dem Rostocker Motettenchor, Choralsymphonik. Und eben auch dieses Thema Ludwigsluster Klassik, was hier immer noch stattfindet. Es kommt darauf an, dass wir da sehr mit Nachdruck dran festhalten.
Wir können ja nochmal den Vergleich ziehen, den historischen. Antonio Rossetti ist der bekannteste, glaube ich, der nach Ludwigslust gekommen ist. Aber er kam ja auch eben aus dieser europaweiten Geltung und Verbreitung seiner Musik. Nun geht es darum, Musik den Menschen vor Ort nahe zu bringen. Und wir haben eben mit Marc Rode auch schon überlegt, hier, wenn man sich auf dem Platz vor der Stadtkirche und vor dem Schloss umsieht, die haben ganz viele einfache Menschen gewohnt. Sind die zu so einem Konzert gekommen wie dieses Programm, was wir hier heute erleben, also Orchestermusik?
Ich glaube, es gibt da einiges zu entdecken und es gibt auch Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Ich entsinne mich sehr gut, wo Sie sagen, wie kriegt man da so eine Verbindung hin, dass wir mit dem Jugendchor aus Schwerin, hier das Mozart-Requiem, in der Bearbeitung, so wie wir sie im Archiv der Mecklenburgischen Staatskapelle vorgefunden haben, aufgeführt haben. Also das war so eine ganz andere Art von Ludwigs-Luster-Klassik und da waren viele beteiligt und auf die Art und Weise konnten wir auch junge Leute an dieses Thema Ludwigs-Luster-Klassik heranführen. Die Ludwigs-Luster-Klassik an sich war ja sehr stark, ja, so ein bisschen pietistisch betont. Sie kommt so aus der sakralen Seite, denn der Friedrich der Fromme, der das hier sehr gepflegt hat, der war eben sehr pietistisch veranlagt. Und ich glaube, die hier gekommen sind, das war schon der Großteil des Hofstaates. Ich weiß nicht, wie viel Bürgerliche es hier gegeben hat. Das war eher nicht so viel. Aber es waren öffentliche Konzerte. Unter dem Titel Concert Spirituel fanden die sehr regelmäßig statt. Und es gab eben Kammermusik, aber vor allen Dingen gab es eben auch wortgebundene Sakralmusik.
Also Musik als Mittel der Bildung, der Erbauung, aber auch der moralischen, ethischen Bildung.
Ja, sicherlich auch der christlichen Erziehung spielte eine große Rolle, dass der Landesvater für seine Landeskinder da schon ein bisschen was anbieten wollte. Das spielte dann nachher, als Friedrich der Fromme dann gestorben war, nicht mehr ganz die große Rolle. Da war es dann vielleicht auch ein Stückchen mehr Repräsentation. Rossetti ist so ein Stichwort, das war ja damals ein europäisch Bekannter, mit dem man sicherlich gut repräsentieren konnte. Und auch die Solisten, die hier versammelt waren, das waren ja europaweite Bekanntheiten damals. Also so, dass es dann vielleicht auch ein Stückchen mehr Repräsentation war, dass man sich eben auch in Deutschland, in Europa als mecklenburgischer Hof zeigen wollte.